Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Lange eher verpönt, gehören Sie seit einiger Zeit zu den Gewinnern an der Börse. Rüstungsaktien sind oder bleiben Sie die großen Gewinner der aktuellen Weltlage und unseres heimischen Investitionspakets? Und wie sieht es mit der Infrastruktur aus? Über Chancen und Risiken der zwei großen Anlagethemen dieser Tage spreche ich mit Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, eine ganz persönliche Frage vorweg. Hat bei dir ein Umdenken bezüglich Rüstungsaktien stattgefunden?
Jessica, ganz ehrlich gesagt, nicht so sehr. Ich habe schon in den 80er Jahren den NATO-Doppelbeschluss für richtig gehalten, weil ich tatsächlich glaube, da kann man natürlich intensiv drüber diskutieren, aber ich glaube, dass eine Wehrhaftigkeit eher dazu verleitet, dass man keinen Krieg erwarten muss als Wehrlosigkeit. Es gibt eben immer böse Menschen auf dieser Welt, die Schwäche in Anführungsstrichen ausnutzen und glauben dann Dinge tun zu müssen, die sehr unfreundlich sind. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass Abschreckung funktioniert, richtig ist. Aber ich bin natürlich auch ein alter Mann und insofern komme ich sozusagen aus den Gedanken noch des Kalten Krieges. Wir haben gehofft, mit der Wiedervereinigung, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, würden wir die Friedensdividende einfahren und wir hätten diese Zeiten endgültig hinter uns gelassen. Das hätte ich auch sehr begrüßt. Aber wir müssen feststellen, dass dem nicht so ist und deswegen ist, glaube ich, eine Wehrhaftigkeit auch richtig.
Ich glaube auch irgendwie dieser Angriff Russlands auf die Ukraine hat wirklich bei vielen zu einem Umdenken geführt. Ich merke das bei Events, auch wenn da ganz junge Anlegerinnen und Anleger sind. Auf einmal stehen Rüstungsaktien eben nicht mehr nur für Krieg und nur für das Töten, sondern eben auch für Verteidigung und Abschreckung. Und an den Börsenkursen können wir ja auch ablesen, dass Rüstungsaktien gefragt sind.
Ja, absolut, Jessica. Ich glaube, es sind zwei Punkte, vielleicht sogar drei. Es ist zum einen, was wir schon seit langem diskutieren, die chinesische Diskussion um Taiwan. Es ist der Überfall Russlands auf die Ukraine und es ist natürlich dann jetzt nochmal die Vereinigten Staaten, die gesagt haben, hier, wir wollen nicht mehr der Sicherheitsgarant für die Welt sein. Insofern ist das auch keine deutsche, keine nur europäische Diskussion. Ich habe gelesen, dass in Südostasien die Länder genauso diskutieren, was passiert, wenn die USA sich zurückziehen, wenn einzelne Kräfte versuchen, auch militärisch ihren Machtbereich auszudehnen. Also wir haben hier weltweit eine völlig andere Situation, die offensichtlich größeren und kleineren Ländern sagt, ihr müsst mehr in die eigene Sicherheit, in die eigene Verteidigung investieren. Und das führt natürlich dann auch an den Börsen zu diesen Aufmerksamkeiten. Dazu kommt eben, dass mittlerweile die Verteidigung auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten positiv konnotiert wird. Ich habe jetzt gelesen und war selbst ein bisschen überrascht, muss ich gestehen, dass unter ESG, und zwar hier bei dem S wie Social, Verteidigung mit einbezogen wird, weil es eben Menschenleben retten kann, weil es Menschen Sicherheit bringen kann. Das fand ich sehr spannend, dass auch solche Diskussionen sich offensichtlich ändern, denn wir wissen ja noch um die Taxonomie der Europäischen Union, da wurde doch ganz anders geredet. Man geht heute differenzierter damit um. Es sind sicherlich auf der einen Seite Chemiewaffen und Streu und so weiter, Bomben etc., verheerende Mittel, die geächtet sind und auch richtigerweise geächtet sind. Aber wir reden hier jetzt ja über Flugabwehr, wir reden über Drohnen, wir reden über Aufklärung mit Satelliten. Das sind sicherlich mal die ersten Schritte, um überhaupt wehrhaft zu sein und das halte ich auch für völlig richtig.
Und am Ende muss jeder für sich selber entscheiden, ob Rüstungsaktien ins Depot dürfen oder nicht. Fakt ist aber, die Auftragsbücher der Rüstungsunternehmen sind voll und dürften noch voller werden.
Ja, das ist absolut richtig. Wir haben dieses Jahr, also wir sind ja gerade mal erst im März und man muss immer vorsichtig sein mit solchen kurzen Zeiträumen, aber wir haben in diesem Jahr bereits einen Anstieg in der europäischen Rüstungsindustrie oder Verteidigungsindustrie von über 40%. Weil die Auftragsbücher natürlich voll sind, weil man ja gar nicht hinterherkommt. Die Kapazitäten sind einfach jahrelang nicht aufgebaut worden. Dazu kommt, dass wir in Europa einen ausgesprochen fragmentierten Markt haben, also nicht wie in den USA, wie ja auch in vielen Branchen, es ein paar ganz große Unternehmen gibt, sondern in Europa gibt es eben ganz viele Unternehmen, die jetzt aber offensichtlich anfangen, miteinander zu kooperieren. Und dann werden diese Kapazitäten aufgebaut, um eben auch die entsprechenden Güter produzieren zu können.
Und da kommt ja noch richtig, richtig viel nach an Aufträgen. Die vermeintlich schwarz-rote Koalition, wenn sie denn zustande kommt, wovon wir, glaube ich, alle ausgehen, will in den kommenden 10 Jahren 1 Billion in Bundeswehr und Infrastruktur investieren. Von der EU kommen auch Pläne. Also das ist schon ein Markt, wo man davon ausgehen kann, die Auftragslage bleibt auch so sensationell gut, oder?
Ja, weil wir ja im Moment auch nicht wehrhaft sind. Also insofern muss natürlich sehr viel Geld investiert werden. Wie viel es am Ende sein wird, wissen wir nicht. Wir wissen ja nur, wie die Vorschläge aussehen, sowohl aus der Europäischen Kommission wie auch in Deutschland, aber auch Großbritannien, Frankreich, Italien sind natürlich dabei, also auch andere europäische Länder. Die EU hat gesagt, dass sie das bei den Ländern auch lassen möchte. Hier brauchen wir sicherlich ein bisschen mehr Kooperation. Ich hatte schon gesagt, dass auch Zusammenschlüsse zwischen europäischen Rüstungsherstellern hier geschehen. Aber ja, das ist notwendig und wahrscheinlich wird es auch keine Maßnahme sein, die dann irgendwann endet. Denn wenn wir sozusagen die Dinge erreicht haben, müssen wir ja auch stark in Forschung und Entwicklung investieren, weiterhin, um dann eben auch weitere Entwicklungen gestalten zu können. Also deswegen würde ich nicht sagen, es ist jetzt der Betrag und danach sind wir sozusagen fertig, sondern es ist jetzt zuerst mal sehr viel, um überhaupt wieder in eine Position zu kommen, die abschrecken kann und uns wehrfähig macht. Und dann muss man das natürlich auch beibehalten.
Wenn ich jetzt als Anlegerin, als Anleger Interesse an dem Thema habe, wie kann ich da investieren? Es gibt einige Rüstungs-ETFs, es gibt auch mittlerweile von den großen Fondsgesellschaften Angebote, also aktiv gemanagte Fonds und natürlich die Einzelaktien. Wie würdest du dich dem Thema nähern?
Ja, wie immer im Leben macht Diversifikation natürlich einen gewissen Sinn. Da Einzeltitel zu kaufen, dann ist man sehr abhängig. Wir haben ja auch gesehen, dass sich einige schon hervorragend, ich hatte schon die 45% für den Sektor in Europa genannt. In Amerika ist es sicherlich im Moment nicht ganz so gut, aber das liegt eben daran, dass Europa so viel Nachholbedarf hat. Wir werden sehen müssen, wo die Mittel und wie sie denn dann eingesetzt werden. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Vorhaben, zumindest das, was diskutiert wird, ja zunächst mal dahin gehen, dass man tatsächlich Flugabwehr etc. etc. aufbaut. Ich würde aber, wie gesagt, insgesamt durchaus diversifiziert an diesen Bereich herangehen. Wir brauchen auch sehr viel Geld in Forschung und Entwicklung, was man dann möglicherweise auch zivil nutzen kann. Also die starke Trennung, die wir auch hier in Europa haben, könnte man auch überdenken. Und insofern würde ich mir die gesamte Wertschöpfungskette angucken und diversifiziert in den Markt investieren und wahrscheinlich eher nicht einzelne Aktien rausgreifen.
Es geht ja vor allen Dingen auch nicht nur um Rüstung bei diesen ganzen Investitionspaketen, die gerade diskutiert werden. Es soll auch viel in Infrastruktur fließen. Das hängt aber teilweise natürlich auch ganz eng miteinander zusammen. Was soll da zum Beispiel passieren? Du hast gerade schon von der Flugabwehr gesprochen.
Ja, Straßen, Brücken, Eisenbahnen. Infrastruktur muss natürlich auch vorhanden sein. Menschen müssen da sein, Transportmöglichkeiten. Ich habe gelesen, dass man in Europa überlegt, nicht nur bei der Bundeswehr, eben große amerikanische Transportflugzeuge anzuschaffen. Die muss man sicherlich dann auch selber entwickeln, wenn man möchte, dass diese Gelder eben tatsächlich, wie es ja das Institut für Weltwirtschaft in Kiel in einer Studie erhoben hat, zum Wachstum auch beitragen können. Über Forschung und Entwicklung, über die Produktion, dann muss man es eben in Deutschland machen und nicht nur amerikanische Güter kaufen. Und insofern gehört da ganz viel Infrastruktur natürlich auch zu. Und ich bin mal sehr gespannt, wie die Politik denn dann die Wehrhaftigkeit definiert, was alles in den Wehretat hineinkommt und wo wir über Infrastruktur reden. Aber ja, abgesehen von wirklichen Waffen gehört natürlich ganz viel Infrastruktur auch zu einer Wehrhaftigkeit eines Landes.
Von welchen Branchen spreche ich dann jetzt ganz genau? Weil es gibt ja eben nicht die Infrastrukturbranche.
Ja, wir reden über Industrie, wir reden über Bau, wir reden über Chemie. Also wir brauchen ja Grundstoffe insgesamt, Beton, Stahl, um das alles machen zu können. Und insofern sind das die Sektoren, die in Zukunft profitieren sollten. Darüber hinaus, will das aber nur in einem Nebensatz sagen, hat die Europäische Kommission sich natürlich mit dem Clean Industrial Deal auch nach wie vor die Energiewende auf die Fahnen geschrieben. In Deutschland ist das ja auch im Paket mitverhandelt worden. Also deswegen ist es nicht nur die Infrastruktur, nicht nur die Wehrhaftigkeit, sondern man wird jetzt wirklich in großem Maße die Sachen angreifen, von der Energieunabhängigkeit über Stromnetze bis hin zu Bildung, Schulen, Universitäten, wo wir eben deutlich mehr für Forschung und Entwicklung auch im militärischen Bereich machen müssen. Das erfordert natürlich schon immense Mittel Aber sie müssen auch mit den entsprechenden Strukturreformen natürlich verbunden werden. Also ich muss auch die Genehmigungen kriegen, um eine Eisenbahnlinie zu bauen oder bauen zu können. Und insofern ein großes, weites Feld, was wir in den nächsten Jahren angehen müssen und was eben nicht nur mit Geld ausgeben zu tun hat, sondern auch mit vielen strukturellen Änderungen.
Glaubst du, dass diese Investitionen unser Wachstum, also das deutsche und damit auch das europäische, wieder ankurbeln werden?
Ja, das ist natürlich möglich, vor allen Dingen, wenn wir in Forschung und Entwicklung stärker investieren, sowohl im militärischen wie im zivilen Bereich. Wir müssen aber die entsprechenden Strukturreformen durchführen. Wenn wir das nicht tun, legen wir viel Geld auf den Tisch, feiern eine große Party und machen anschließend mit einem Kater und mehr Schulden auf. Wenn wir das Ganze mit Strukturreformen verbinden und auch sicherlich in die Haushalte reingucken, wo man denn Einsparungen von unnötigen Ausgaben machen kann, dann legen wir sicherlich auch ein höheres Maß an Potenzialwachstum hin. Das heißt, wir haben im Moment in Deutschland 0,4%, nur 0,1% pro Quartal Wachstumsperspektive. Das ist extrem wenig. Und wenn wir das mal wieder Richtung 1% schieben könnten, dann wäre das sicherlich sehr, sehr gut. Und die Mittel sollten helfen, das zu erreichen. Aber wie gesagt, die Mittel alleine werden es nicht tun.
Und wenn ich jetzt als Anlegerin sage, Rüstungsaktien möchte ich nicht so unbedingt im Depot haben, da bin ich immer noch skeptisch, wäre es dann eigentlich ein guter Weg, mich in Richtung Infrastruktur umzuschauen, auf welches Thema auch immer ich dabei dann setze?
Ja, selbstverständlich. Also die Verteidigung ist als Sonderposten überall genannt, sowohl in der EU wie auch in den verschiedenen Ländern, auch insbesondere in Deutschland. Aber es werden natürlich weitere Gelder, wie wir das ja gerade diskutiert haben, für Infrastruktur im weitesten Sinne, Klimaschutz, Energiewende ausgegeben. Also das wird schon das Bruttoinlandsprodukt pushen. Studien sagen bis zu 4% bis 2027, also pro Jahr etwa 1 bis 1,5 Prozentpunkte, die oben drauf kommen könnten. Aber wie gesagt, man muss auch die strukturellen Änderungen machen, Genehmigungsverfahren etc. pp., damit die Gelder auch hier investiert werden und wir nachher auch eine wirklich wettbewerbsfähige Industrie haben. Ein breites Feld. Man muss nicht nur auf Rüstung setzen, man kann natürlich auch auf Infrastruktur, Industrie, Basis, Grundstoffe und so weiter und so fort, die gebraucht werden, um all das durchführen zu können.
Das sind auf jeden Fall alles Themen und Unternehmen, Branchen, die stark im DAX vertreten sind. Das heißt doch eigentlich, mit Blick auf die Börse, es könnte Sinn machen, sich weiter ein bisschen stärker in Deutschland oder Europa zu engagieren und vielleicht ein bisschen weniger in den USA?
Ja, in der Tat hat sich da die Stimmung gedreht, Jessica. Wir sind ja im letzten Jahr gestartet mit der Idee, dass Amerika extrem viel Geld ansaugen wird über Deregulierung und Steuersenkungen. Jetzt haben wir eine massive Zolldiskussion, die vor allen Dingen interessanterweise die Amerikaner verunsichert. Dazu kommt, dass mit DeepSeek und ähnlichen Entwicklungen die Fragezeichen bei den Big Techs in den Vereinigten Staaten doch größer werden. Und insofern performt Europa tatsächlich besser. Auch wenn man sich die Gewinnentwicklung bzw. die Revisionen anguckt für das Jahr 2025 oder auch 2026, dann werden diese Gewinnerwartungen in den USA eher zurückgenommen, wohingegen sie in Europa stabil bleiben. Ja, da hat sich doch ein gewisser Shift breit gemacht von den Vereinigten Staaten Richtung Europa. Für einen Euro-Anleger kommt dann nochmal der schwächere Dollar hinzu, der ja im Moment so Richtung 1,10 geht und vorher mal fast bei der Parität war. Also deswegen würde ich auch im Moment Europa gegenüber den Vereinigten Staaten übergewichten. Ich würde aber die USA nicht aufgeben. Ich glaube nicht, dass dort eine Rezession drohen wird und von daher würde ich auch da in die Dips eher kaufen. Es sind nach wie vor die großen Wachstumswerte, die jetzt, hätte ich fast gesagt, alternativlos sind. Aber es gibt tatsächlich kaum Unternehmen auf der Welt, die die Dinge anbieten, die eben die großen Technologiewerte in den USA zur Verfügung stellen können.
Letzte Frage, Rüstungsaktien oder auch die Infrastruktur sind wahrscheinlich eher Beimischungen im Depot und sollten nicht zu extrem gewichtet werden, oder?
Ja, sie sind eben schon relativ gut gelaufen und auch relativ teuer. Und es kommt an der Börse ja immer auf sozusagen relative Betrachtungen an. Man muss gucken, dass man diese hohen Bewertungen dann auch mit den entsprechenden Gewinnen rechtfertigt. Das mag sein, dass das bei der Rüstungsindustrie noch funktioniert. Aber es gibt andere Bereiche, die wir auch brauchen und die relativ preiswert sind. Da muss man dann schauen, Stichwort Automobilindustrie, ob es da strukturelle Themen gibt, warum Sachen so billig sind. oder aber ob sie eine Chance haben, eben jetzt mit den Fiskalpaketen und mit den Maßnahmen, die auf breiter Front unternommen werden sollen, dann auch entsprechend wieder zuzulegen, Geschäft zu machen und Gewinne zu erzielen und dann auch an der Börse zu hausieren.
Das wäre sicherlich ein tolles Thema für einen weiteren Podcast, aber heute ist erstmal Schluss. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
Sehr gern.